In der heutigen News-Episode geht es um den digitalen US-Dollar. Wir reden außerdem über WhatsApp Pay. Wir reden darüber, welche Einstellung der Deutsche Bankenverband gegenüber dem programmierbaren Euro hat. Und wir denken darüber nach, welche Rolle Zentralbanken bei der Modernisierung und Digitalisierung unseres Zahlungssystems spielen könnten. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Heute steht mal wieder eine News-Episode an und da bin ich wie immer in kompetenter Begleitung. Einmal haben wir Michael am Start. Hallo Michael.
Hallo Alex.
Und dann ist auch Jonas wieder dabei. Hallo Jonas.
Ja, hallo Alexander. Ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die heutige Episode. Wir haben wie beim letzten Mal einige Kurznachrichten am Anfang und dann haben wir zwei Themen, die wir etwas genauer beleuchten. Da geht es einmal um ein sehr interessantes Papier von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und dann reden wir auch noch über den digitalen US-Dollar heute. Vielleicht bevor es losgeht, eine kurze Ankündigung oder eine kurze Anmerkung, und zwar feiert der Podcast heute sein einjähriges Bestehen, also ziemlich genau vor einem Jahr, Ende Juni, Anfang Juli 2019 ging das hier alles los. Wir sind jetzt in der Episode 42. Ja, der Podcast erhält tatsächlich deutlich mehr Aufmerksamkeit, als ich mir das hätte erträumen lassen. Das freut mich natürlich, vor allem, ja, die Zuhörer kommen natürlich vor allem so aus der Finanzbranche. Das ist, denke ich, nicht überraschend. Was mich freut, ist, dass auch sehr viele Entscheidungsträger dabei sind. Also ich werde da teilweise kontaktiert und ja, auf der einen Seite freut es mich natürlich, dass sich diese Leute generell mit dem Thema auseinandersetzen, denn das ist mir wichtig oder uns wichtig und wird auch immer wichtiger werden in der Zukunft. Und auf der anderen Seite freut es mich natürlich, dass sie sich vor allem ja unseren Podcast hier anhören und sich von uns hier informieren lassen zu diesen Themen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn auch noch mehr, wie soll ich das jetzt sagen, normale Menschen den Podcast hören würden. Also nicht unbedingt Leute, die jetzt in einer Bank arbeiten, sondern einfach ganz normale Menschen wie du und ich. Weil uns ist es ja eben auch wichtig, diese Themen hier ja einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, weil die Themen eben nicht nur die Finanzexperten betreffen, sondern im Endeffekt ja auch die Konsumenten, weil in jeder einzelnen Transaktion benutzen wir Geld und deswegen ist das Thema für uns alle wichtig. Ja, und wenn du deswegen vielleicht jemanden kennst, einen deiner Freunde, für den die ganze Thematik hier interessant sein könnte, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du den Podcast mit dem oder derjenigen teilst. So viel mal zum Einstieg. Jetzt würde ich vorschlagen, starten wir direkt in die Kurznachrichten. Da haben wir heute 5 Stück an der Zahl und ja, da übergebe ich doch gleich mal an Michael.
Ja, eine erste wichtige Nachricht der vergangenen Wochen ist, dass WhatsApp Pay in Brasilien eingeführt wurde, um direkt eine Woche später von der Zentralbank und Kartellbehörde wieder verboten zu werden. Facebook wollte eben in Brasilien mit WhatsApp Pay sein erstes Zahlungssystem im Massenbetrieb eines Emerging Market einführen, doch erwartungsgemäß blockt die einheimische Finanzindustrie, weil sie den Markt der Sofortbezahldienste eben der Facebook-Tochter WhatsApp nicht überlassen will. Einschränkend muss man sagen, dass zwischen der Aufzeichnung der Folge heute und der Ausstrahlung des Podcasts sich noch einiges Neues ergeben kann, da sich die Situation hier sehr dynamisch entwickelt. WhatsApp teilte nämlich am Donnerstag noch mit, dass die brasilianische Zentralbank angekündigt hat, jetzt nun einen Weg zu finden, um diesen Zahlungsdienst WhatsApp Pay im Land durch die Zusammenarbeit mit Visa und Mastercard möglich zu machen oder wiederherzustellen.
Ja, ich fand das noch interessant, weil eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass Facebook bzw. die Verantwortlichen von WhatsApp Pay da in enger Zusammenarbeit mit der Zentralbank oder in engem Austausch mit der Zentralbank stehen. Und laut eigener Aussage war das ja auch so. Und man kündigt sowas ja nicht ganz groß an und führt das ein, ohne sich da abzusichern. Und das war schon ein bisschen komischer Ablauf, dass es dann so kurz nach der Einführung einfach wieder ja, verboten wurde.
Da gebe ich dir absolut recht, Alex. Und was ich aber auch interessant fand, ist, dass eben, auch wenn das Ganze jetzt wieder praktisch zurückgestuft wurde, wenn man so will, dass eben Facebook und WhatsApp auch diesen Weg gehen wollen in Brasilien über andere Wege als über Libra in WhatsApp zu kommen. Also das heißt nochmal für den Hörer, es geht ja hier wirklich um ein Zahlungssystem, was komplett unabhängig von Libra ist. Und das fand ich wirklich interessant, dass Facebook dann nicht nur den Libra-Weg gehen will, sondern bereits auch vorher, zumindest potenziell, wären sie nicht zurückgerufen worden, auch eine alternative Variante wählen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Unterschied zwischen Libra und WhatsApp Pay ist natürlich, dass WhatsApp Pay 100% Facebook ist und ja von Facebook geowned wird, mehr oder weniger. Das heißt, die Daten liegen dann auch bei Facebook, was ja bei Libra ganz klar nicht der Fall ist. Bei Libra hat man ja zwar auch die Möglichkeit, am Ende wahrscheinlich über die Novi-App, die von Facebook entwickelt wird, auch über WhatsApp zu bezahlen, aber es wird immer wieder betont, und ich habe da erst vor kurzem einen Vortrag von Dante Disparte gehört, der ja bei der Libra Association arbeitet, dass Facebook da also eine ganz klare Trennung macht zwischen der Libra Wallet, also dieser Novi Wallet, und dem ganzen Facebook Ökosystem. Also da sollen erstmal keine Daten ausgetauscht werden. Das ist hier bei WhatsApp Pay natürlich etwas was ganz anderes. Das ist wirklich ein Facebook-Produkt. Alles klar, gehen wir mal zur nächsten News. In der Eastern Caribbean hat sich eine CBDC angekündigt, Jonas.
Genau, richtig. Und zwar ist die Eastern Caribbean Central Bank bereits seit Jahren in dem Bereich CBDC aktiv und ist deswegen eine der Pioniere im Bereich Retail CBDC, also CBDC für den Endnutzer. Und zwar arbeiten sie mit BIT zusammen, einem privaten Technologieunternehmen. Und hier war vor allem das Interessante, dass es jetzt eben eine Neuigkeit zu dem Projekt an sich gab. Und zwar ist es jetzt so, dass das nicht nur ein theoretisches Konstrukt und eine Ankündigung war aus dem letzten Jahr, sondern dass es nur noch wirklich umgesetzt wird. Das heißt konkret, zielt diese CBDC-Initiative darauf ab, den Eastern Caribbean Dollar zu digitalisieren und einen Digital Eastern Caribbean Dollar zu emittieren, der auch einen festen Wechselkurs zum US-Dollar hat. Und diese Währung wird nun ab 20.07., das heißt in sehr wenigen Wochen, getestet werden in einigen der Mitgliedsländer dieser Eastern Caribbean Currency Union. Das heißt, dieses Projekt erreicht nun ein neues und wichtiges Projektstadium, ähnlich wie auch in China das DCEP-Projekt, dass eben die CBDC nun dort getestet wird, zwar noch nicht eingeführt für jeden, aber getestet, sodass auch die Einführung, die angekündigt war oder erwartet wird im nächsten Jahr, in 2021, auch weiterhin realistisch erscheint.
Ja, ich finde da jetzt interessant, dass diese Eastern Caribbean Central Bank und dieses privatwirtschaftliche Unternehmen BIT, also so ein Fintech-Unternehmen, hier wirklich einen Vertrag zur Durchführung innerhalb dieser Währungsunion unterzeichnet haben. Also das finde ich bemerkenswert, ist mir jetzt in dem Ausmaß bei vergleichbaren Projekten nicht aufgefallen. Seht ihr das auch so, dass das ein Unikat ist, und findet ihr, dass so eine Public-Private-Partnership Schule machen kann oder ein Vorbild sein kann?
Ich finde es auch einen sehr interessanten Aspekt, und ich finde, es zeigt ein bisschen, wo aktuell die Reise hingeht, weil früher war CBDC, zumindest für meine Perspektive, hauptsächlich Zentralbanken, die haben das da behind closed doors so ein bisschen entwickelt und diskutiert, und jetzt wird immer mehr auch der private Sektor mit einbezogen. Das sehen wir auch später im Digital Dollar Project, in unserem Deep Dive, sehen wir aber zum Beispiel auch in Europa, wo die Banque de France für den Wholesale CBDC Prototype eine Ausschreibung gestartet hat, die sich an private oder auch an private Unternehmen gerichtet hat. Das heißt, ich sehe da eher so ein bisschen einen Shift, den ich sehr begrüße, dass es nicht nur Zentralbanken alleine machen wollen, an den CBDC zu arbeiten, sondern sich hier intensiv auch mit dem privaten und häufig sehr innovativen privaten Sektor auszutauschen, zu vernetzen und dementsprechend auch Schlüsse zu ziehen.
Weiß man, wie das Ganze getestet wird? Also in China ist es ja beispielsweise so, dass da Teile des Gehaltes in Form von der CBDC ausbezahlt werden. Wie läuft das in den Eastern Caribbean?
Also hier ist es noch nicht ganz so, dass wirklich auch offizielle Gehälter da ausgezahlt werden. So wie ich das verstanden habe, geht es hier vor allem um die Verkäufer. Also die wurden jetzt instruiert, educated, die bekommen Terminals, und dann ist es wirklich so, dass testweise Kunden damit zahlen dürfen. Allerdings muss ich sagen, bin ich nicht dem Vorgehen vertraut, wie denn diese Kunden ausgewählt werden oder wer an dem Prototyping beteiligt sein wird. Aber es geht hier, so wie ich das verstanden habe, vor allem um das Verhalten vor allem für die Schlüsse für die Verkäufer in dem Zusammenhang.
Okay, aber was wir definitiv festhalten können, ist, dass da ein Prototyp jetzt mal in der Praxis getestet wird, und genau so soll es ja sein, dass da Erfahrungen in der Praxis gesammelt werden und eben nicht immer nur Paper und Artikel geschrieben werden zu dem Thema. Also das ist definitiv schon mal zu begrüßen.
Genau, und noch ein ganz letzter Hinweis dazu ist auch, dass dieser Prototyp auch auf der Blockchain-Technologie basiert. Weil häufig gibt's ja, wird es ja auch diskutiert im Zusammenhang, braucht man für eine CBDC in der Blockchain? Und in diesem Zusammenhang wird es eben konkret auf der Technologie von BIT basiert und ist dementsprechend Blockchain-basiert.
Ja, gehen wir vielleicht mal zur nächsten Nachricht. Und zwar gingen so Gerüchte durch die Medien, dass es jetzt plötzlich den lang ersehnten Bitcoin-ETF gibt, der ja schon seit Jahren irgendwie angekündigt wird. Was steckt denn da genau dahinter, Michael?
Ja, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Es gibt eben einen Bitcoin-ETF und einen Bitcoin-ETC. Die eigentliche News ist hier, dass das Unternehmen ETC Group jetzt im Juni das erste Exchange-Traded Product auf die Kryptowährung Bitcoin auf der Handelsplattform Xetra lanciert. Jetzt hast du einen ETF angesprochen, was eben etwas anderes ist. Also Bitcoin ETC oder Exchange-Traded Cryptocurrency wäre jetzt die weltweit erste Exchange-Traded Cryptocurrency. Und so eine ETC oder Bitcoin-ETC bildet eben die Preisentwicklung von Bitcoin ab und ist zu 100% mit physischen Bitcoins hinterlegt. Und das ist dann eben für Anleger interessant, weil es eine sichere und transparente Möglichkeit wäre, in Bitcoin zu investieren.
Genau, und es handelt sich eben jetzt nicht um den ETF, der schon vor allem in den USA seit Jahren an der SEC scheitert. Also es ist ja unter anderem Gemini, das ist das Startup der Winklevoss-Zwillinge. Die kennen vielleicht einige, die waren damals ja auch beim Start von Facebook involviert. Falls jemand den Film gesehen hat oder das Buch gelesen hat, die sind dann, nachdem sie Facebook ja mehr oder weniger gegründet hatten, gemeinsam mit Mark Zuckerberg und sich da dann gestritten hatten, sind sie dann irgendwann in die Krypto-Szene eingestiegen. Das waren eine der größten Krypto- oder Bitcoin-Investoren am Anfang. Und die haben jetzt Gemini, eine Börse gegründet und versuchen schon seit Jahren einen Bitcoin-ETF an den Markt zu bringen, um eben ganz einfach Bitcoin investierbar zu machen, und die scheitern da seit Jahren an der SEC, an der Regulierungsbehörde in den USA, und da wurde jetzt kurz mal dann fälschlicherweise berichtet, dass jetzt plötzlich dieser ETF in Deutschland am Markt ist, aber das ist nicht so, also es handelt sich dabei um ein bisschen was anderes, und ja, wir warten immer noch auf den Bitcoin-ETF, der es dann jedem ganz ja simpel ermöglicht, in Bitcoin zu investieren. Wobei man da ja auch immer dazu sagen muss, das Mantra der Bitcoin-Community ist ja immer, not your keys, not your coins, das heißt, wenn du nicht deine eigenen Private Keys besitzt, dann gehören dir die Bitcoins auch nicht, und so ein ETF oder ein ETC oder was auch immer wäre natürlich dann im Endeffekt auch nur so eine indirekte Partizipation am Bitcoin-Markt, denn du besitzt dann natürlich im Endeffekt keine Bitcoins, sondern du partizipierst eben nur an der Preisentwicklung.
Auch wenn es sich hier nicht um den ETF handelt, und du hast doch recht, Alex, mit der Kritikpunkt, dass es eben nur eine indirekte Partizipation an Bitcoin ist, ich finde es trotzdem einen recht wichtigen Schritt, weil ich im Prinzip jedes Finanzprodukt, was wirklich auf Bitcoin basiert und auch 100% durch Bitcoin gedeckt ist, was für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, halte ich für sehr gut. Weil das ist natürlich was, wenn es jetzt über Xetra zu kaufen ist, das heißt, jeder Retail-Investor könnte auch, ohne sich jetzt bei einer Kryptobörse anzumelden, direkt in Bitcoin investieren und zum Beispiel Portfolio diversifizieren, hedgen etc. Und deswegen finde ich, dass das wieder ein weiterer Schritt ist, der Bitcoin in Richtung Retail-Adoption bringt, auch wenn es sich eben hier nicht um den ETF handelt, der jetzt ja schon seit Jahren sehnlichst von der Community, wenn man so will, erwartet wird.
Ja, ich denke, das nimmt halt auch vielen Anlegern so ein bisschen die Angst davor, wenn es jetzt quasi offiziell an der deutschen Börse lanciert wird, dass es doch seriöser ist, als es bisher erschien, ja.
Ja, eine andere sehr interessante Entwicklung hat sich dann in Asien abgespielt, und zwar hat sich dort ein Libra-Konkurrent angekündigt. Um was geht's denn da genau, Michael?
So ist es. Peking unterstützt jetzt ganz offiziell eine panasiatische digitale Währung, die eben Libra Konkurrenz machen soll und sogar die Vorherrschaft des Dollars in Frage stellen soll. Dieses Programm wurde von einem hochrangigen politischen Treffen, nämlich der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, am 21. Mai vorgestellt. Und dieses Programm oder diese digitale Währung würde eben eine digitale Währung in Ostasien schaffen, die ähnlich wie Libra auf einem Korb asiatischer Währungen basiert. Und mit ähnlich zu Libra meine ich jetzt nicht dass Libra eben asiatische Währungen enthält, aber dass es sich auf einen Währungskorb stützt. Und die folgenden Währungen wären dann enthalten, nämlich der chinesische Yuan, der japanische Yen, der südkoreanische Won und Hongkong-Dollar. Ja, und das Ergebnis wäre dann eine grenzüberschreitende digitale Währung, deren Kern Chinas baldiger digitaler Yuan ist, also Digital Cash Electronic Payment. Und die große Frage bei diesen Währungskorben ist ja dann immer das Verhältnis der Währungen in diesem Korb. Und ja, bei dieser Variante oder bei dieser panasiatischen Währung würde dann das wirtschaftliche Ausmaß ihrer assoziierten Volkswirtschaften das Währungsverhältnis bestimmen.
Gibt es hier schon eine grobe Schätzung, wie denn der Warenkorb aussehen könnte? Also du hast gerade gesagt, wirtschaftliche Verflechtung und Größe. Gibt es da eine ungefähre Größenordnung?
Ja, ist mir jetzt bei meiner Recherche nicht über den Weg gelaufen, aber ich meine, es ist davon auszugehen, dass an Platz 1 China ist. Ich meine, Peking treibt diese Initiative. Peking ist die größte Volkswirtschaft. An Platz 2 wird dann Südkorea stehen.
Na, vermutlich Japan, wenn es nach der Größe geht, dann eher Japan. Und Südkorea ist da sicherlich dann weit abgeschlagen. Wenn man sich jetzt einfach nur mal das Bruttoinlandsprodukt ansieht oder eher die wirtschaftliche Größe der Nationen, dann ist China sicherlich vorne, dicht gefolgt von Japan, und Südkorea liegt da wahrscheinlich eher weiter zurück. Was ich interessant finde, ist, dass man daran wieder sieht, wie doch Libra doch so ein amerikanisch-westlich dominiertes Projekt ist. Ja, weil die Idee von Libra ist es ja eigentlich auch, so eine globale Währung zur Verfügung zu stellen und da alle mit ins Boot zu holen. Aber ich meine, am Anfang war es das Facebook-Projekt und jetzt ist es ein sehr amerikanisches Projekt, weil einfach die Mitglieder sehr amerikanisch dominiert sind. Es spräche aber eigentlich nichts dagegen. Ich meine, die Libra Association sitzt in der Schweiz, dass da auch chinesische Unternehmen partizipieren. Aber das gelingt aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nicht. Ja. Deswegen finde ich es jetzt interessant, dass anstatt dass chinesische Unternehmen zur Libra Association beitreten und vielleicht der japanische Yen und der Yuan da eine größere Rolle spielen, wird dann so ein Konkurrenzprojekt auf die Beine gestellt. Das ist schon bezeichnend, finde ich.
Vielleicht fühlen sich die Chinesen auch ein bisschen auf den Schlips getreten, weil ursprünglich in Libra ja nicht gesagt wurde, dass der Yuan keine Rolle spielt als Yuan-Stablecoin oder auch in dem Libra-Währungskorb bei Libra 1.0. Es kann ja auch sein, dass das zum Beispiel so ein bisschen Verhalten ausgelöst hat, dass man jetzt aus chinesischer Sicht sagt, okay, jetzt wollen wir unser eigenes Ding hier machen, weil wir eben hier vielleicht auch nicht von Anfang an mit an Bord geholt worden wären. Also ich finde, man kann das so und so auch auslegen.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also die Chinesen waren da ziemlich außen vor zu Beginn und das kann man der Libra Association vielleicht sogar vorwerfen, dass sie sich da hätten bemühen sollen, mehr asiatische Player von Anfang an mit ins Boot zu holen, weil genau das ist jetzt eine Folge davon, dass es eben zwei Projekte werden und gegenseitig konkurrieren, was natürlich auch ein Vorteil sein kann. Ja, Konkurrenz ist immer gut, solange Interoperabilität garantiert ist, dass die beiden Systeme dann auch kommunizieren können. Am Ende ist es für mich eher eine positive Entwicklung als eine negative Entwicklung. Negativ wäre es dann nur, wenn wir hier wieder Insellösungen haben, die dann eben nicht miteinander kommunizieren können und man eben den digitalen Yuan dann nicht in den Libra-Euro tauschen kann beispielsweise, weil dann haben wir wieder Plattformlösungen und man muss sich dann entscheiden. Okay, dann kommen wir doch mal zur letzten Kurznachricht für heute. Und zwar hat der Bankenverband ein Papier veröffentlicht, ein Positionspapier, und hat sich darin zum digitalen programmierbaren Euro geäußert. Es ist bereits das dritte Positionspapier vom Bankenverband zum Thema Libra und digitaler Euro. Und ich habe mich mal entschieden, das heute hier mit reinzunehmen, weil es mir sehr gut gefällt, das Papier. Also ich beschwere mich ja hier oft genug und bin kritisch und habe mich auch schon kritisch zum Bankenverband geäußert. Deswegen möchte ich heute auch mal betonen, dass mir das Papier gut gefallen hat. Es ist vor allem verständlich geschrieben, also auch für Leute, die nicht ganz so tief in dem Thema drin sind. Man muss natürlich, bevor ich jetzt sage, um was es genau geht, muss man betonen, es handelt sich um ein Positionspapier eines Lobbyverbandes. Das heißt, der Bankenverband vertritt darin natürlich seine Interessen und vor dem Hintergrund muss man das Papier auch lesen und verstehen. Ja, um was geht's? Der Bankenverband sieht also die Banken, Zentralbanken, Unternehmen in Deutschland und Europa jetzt herausgefordert durch Libra und auch durch den digitalen Yuan. Und es gibt eben laut Bankenverband einen schnell wachsenden Bedarf eines programmierbaren Euros. Und ja, man soll sich da eben jetzt durch eigene europäische Initiativen an das Thema heften, daran arbeiten, um dann eben nicht irgendwann von amerikanischer oder chinesischer Infrastruktur abhängig zu sein. Also es geht darum zu fordern, jetzt ist es mal an der Zeit, dass Europa da selbst aktiv wird, selbst Infrastruktur auf die Beine stellt, den digitalen programmierbaren Euro anfängt zu testen, um dann in den nächsten Jahren eben bereit zu sein, diese Infrastruktur auch selbst anbieten zu können und nicht von anderen Ländern abhängig zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Positionspapier auch gelesen habt und ob ihr da eine Meinung dazu habt. Wie fandet ihr das Papier?
Also ich stimme dir da auf jeden Fall auch zu, Alex. Ich fand es auch wirklich gut und einen guten Einstieg in das Thema. Das heißt, es ist sehr gut zu lesen, auch für den Laien, der sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt hat, wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich persönlich fand es sehr interessant, dass sich der Bankenverband ja auch schon im letzten Jahr sehr positiv gegenüber einem programmierbaren digitalen Euro oder auch von der CBDC geäußert hat. Weil wenn man ursprünglich in die anfängliche Diskussion von CBDCs zurückging, dann stand dort ja wirklich ein System auf der Agenda, bei dem die Zentralbank direkt an den Endkunden CBDC-Einheiten ausgibt. Das heißt, die Banken würden in dem System mehr oder weniger überflüssig gemacht werden. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass sich die Banken jetzt für ein CBDC-System entscheiden oder aussprechen. Allerdings ist es auch relativ klar, du sagst, es ist ein Positionspapier und die Banken möchten hier natürlich wenig ihrer Rolle abgeben. Das heißt, konkret schlagen die dann auch ein System vor, wo two-tiered ist, das heißt zweistufig. Das heißt, es soll die CBDC nicht direkt von der Zentralbank an den Endkunden ausgegeben werden, sondern über ein Intermediär, über die Bank, wie es heute bei Cash der Fall ist. Und deswegen halte ich das am Anfang für sehr interessant, dass der Bankenverband da vorangeht, allerdings auch für eine sehr logische Lösung, weil man sich hier eben für so ein zweistufiges System auch einsetzen mag.
Ja, was mir beim Lesen aufgefallen ist, ist eben die Tonalität. Also der Andreas Krautschart, also der BDB-Hauptgeschäftsführer, hat auch gegenüber dem Handelsblatt in einer ähnlichen Tonalität gesagt, es geht hier um die digitale Souveränität Europas und wir müssen jetzt in die Puschen kommen. Ja, und das war auch meine Interpretation zwischen den Zeilen des Positionspapiers. Und ja, gleichzeitig mache ich mir dann halt schon also frage ich mich, was ist schlauer, ja, lange nachzudenken, lange zögern und philosophieren, um dann so Follower-Vorteile zu haben, nachdem die Amerikaner und die Chinesen schon erste Erfahrungen gemacht haben, oder müssen wir in Europa das Tempo erhöhen? Ja, das war dann die Frage, die mir nach dem Lesen hängen geblieben ist. Mhm.
Ja, ich glaube, wie ich das Papier verstanden habe, sieht der Bankenverband schon jetzt die Notwendigkeit die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum mir das Papier so gut gefallen hat, denn es gab da sehr große Parallelen zu dem offenen Brief, den wir ja vor einigen Wochen veröffentlicht haben, gemeinsam mit Philipp Sandner. Und da die Inhalte waren sehr ähnlich. Also wir fordern ja in dem Brief auch, dass wir da jetzt mehr Gas geben müssen und zeigen auch so ein bisschen eine Roadmap, wie wir das schaffen könnten, den digitalen programmierbaren Euro jetzt über die nächsten Jahre einzuführen. Und diese Elemente, die wir da in dem Brief beschreiben, die hat der Bankenverband teilweise auch in seinem Papier. Ja, und das war nicht abgesprochen, wir wussten voneinander nichts. Und es ist interessant, dass wir da auf ähnliche Ideen gekommen sind. Also da ging es auch um diese Möglichkeit, jetzt erstmal Brücken zu bauen zwischen dem aktuellen Kontensystem auf die Blockchain, da geht es genau um dieses zweistufige Finanzsystem aus Zentralbank und Banken und eben die Rolle der Banken und Michael hat das vorhin auch angesprochen, dass es eben so eine Art Private-Public-Partnership am Ende sein muss, wenn es um den digitalen programmierbaren Euro geht. Ja, und da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig mit dem Bankenverband und das war sicherlich auch ein Grund, warum ich das Ganze interessant und lesenswert fand. Okay, dann machen wir mal einen Strich unter die Kurznachrichten und steigen mal ein in unseren ersten Deep Dive. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITS oder auf Englisch BIS, hat nämlich ein Kapitel ihres Jahresberichts schon etwas vorläufig veröffentlicht. Und in diesem Kapitel geht es darum, wie denn die Zentralbank oder Zentralbanken generell zur Digitalisierung unseres Zahlungssystems beitragen können. Oder noch allgemeiner gesagt, wie können Zentralbanken unser aktuelles Zahlungssystem verbessern. Vielleicht ganz kurz nochmal ein, zwei Worte zur BIS. Was ist die BIS? Wird immer so als die Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet. Es ist mehr oder weniger der Dachverband der Zentralbanken weltweit. Es ist also ein Forum, in dem sich Zentralbanker, Regulatoren, Politiker und so weiter treffen, um beispielsweise Finanzmarktregulierung auszuarbeiten. Also ihr kennt eventuell diese Basel Requirements, Basel 1, 2, 3. Und letztes Jahr wurde unter anderem auch der sogenannte BIS Innovation Hub gegründet. Das ist eine Art Think Tank, der sich eben mit Fintech und vor allem eben auch Innovationen im Zahlungssystem auseinandersetzt. Benoît Curé ist der Chef dieses BIS Innovation Hub und der das Ganze als Versuchslabor bezeichnet. Da geht es also darum, genau diese Techniken rund um CBDC mal auszuprobieren und dann mit den Mitgliedern zusammenzuarbeiten und zu schauen, was bietet sich an für euch zu nutzen und was eben nicht. Ja, und diese BIS bringt ihren Jahresbericht raus und in einem Kapitel geht es eben um die Rolle der Zentralbank für die Weiterentwicklung unseres Zahlungssystems und Zahlungsverkehrs. Und das Thema ist natürlich unglaublich relevant gerade, weil die letzten Monate haben uns ja gezeigt, dass es da einige Probleme gibt, beziehungsweise dass da jetzt sehr viel Veränderungen stattfinden durch Corona. Ja, es wird immer weniger mit Bargeld bezahlt. Gleichzeitig wurden uns auch einige Schwächen des Zahlungssystems vor Augen geführt. Also es hat beispielsweise sehr lange gedauert, bis die Hilfszahlungen der Staaten bei den Bürgern ankamen. In den USA wurden ja diese Hilfszahlungen dann mit Schecks verschickt. Ja, das hat wochenlang gedauert, bis die Leute dann ihr Geld bekommen haben. Das hat auch gezeigt, dass viele Menschen eben aktuell keinen Zugang zum Finanzsystem haben. Das gilt vor allem in den USA, wo dann teilweise, und da gibt es auch in diesem Kapitel Statistiken dazu, teilweise gewisse Bevölkerungsgruppen bis zu 30-40% eben keinen vollständigen Zugang zum Finanzsystem haben. Es gilt aber auch für Europa, wo vor allem die unteren Einkommensklassen keinen guten Zugang zum Finanzsystem haben, teilweise bis zu 10%. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, können wir gleich nochmal in die Statistiken schauen, die da keinen Zugang haben oder einen sehr eingeschränkten Zugang zum Finanzsystem. Und dann natürlich so Dinge wie grenzüberschreitende Zahlungen, die sehr langsam sind und ineffizient. Das wurde ja durch Libra wieder ganz oben auf die Tagesordnung gebracht. Ja, und vor dem Hintergrund muss man wirklich verstehen, wurde jetzt dieser Bericht veröffentlicht. Und die BIS hat sich dann mal Gedanken darüber gemacht, wie könnten denn Zentralbanken dazu beitragen, diese Situation zu verbessern. Und es wird da am Endeffekt von drei Rollen gesprochen, die Zentralbank spielen kann. Das ist in erster Linie mal natürlich eine Bereitstellung von so einer sehr grundlegenden Zahlungsinfrastruktur. Die Zentralbank muss als Regulator und als Aufseher agieren und die Zentralbank kann Katalysator sein für Innovationen. Also das sind mal so drei zugegebenermaßen jetzt recht abstrakte Punkte, also Zahlungsinfrastruktur bereitstellen, Regulator und Aufseher und Katalysator für Innovationen. Was ich dann interessant fand oder wirklich eine großartige Sache war, dass die BIS da eine Analogie dann mit einer Analogie ankommt in ihrem Artikel, um das viel einfacher verständlich zu machen. Und das würde ich jetzt vielleicht ganz kurz auch mal mit euch durchsprechen. Und zwar spricht die BIS dann von einem Gemüsemarkt und versucht also das Zahlungssystem mal anhand von diesem Gemüsemarkt zu erklären. Ja, also stellt euch vor, unser Zahlungssystem ist jetzt wie ein Gemüsemarkt, also der am Wochenende auf dem Marktplatz stattfindet. Da gibt es dann einzelne Gemüsehändler und diese Gemüsehändler wären dann jetzt eben die Zahlungsanbieter, also die Payment Service Provider. Das heißt PayPal, Venmo, Libra vielleicht irgendwann mal, Visa und so weiter. Und die Aufgabe der Zentralbank ist es jetzt eben nicht, da auch noch einen Gemüsestand mit hinzustellen, der direkt mit PayPal und Venmo konkurriert, sondern die Aufgabe der Zentralbank ist es, den Marktplatz zur Verfügung zu stellen. Also die Zentralbank bietet also hier den öffentlichen Raum, in dem sie private Institutionen zusammenbringt und diesen Institutionen eben zu ermöglicht einerseits zu kollaborieren, aber andererseits eben auch zu konkurrieren. Ja, also wenn es mehr als einen Gemüsehändler gibt, der Äpfel verkauft auf dem Markt, dann können wir eben sicher sein, dass wir keine völlig überteuerten Preise haben, weil Wettbewerb herrscht. Ja. Gleichzeitig sorgt die Zentralbank dafür, dass gewisse Regeln eingehalten werden, gewisse Mindeststandards, sei es die Qualität der Früchte oder dass eben auf dem Markt keine Drogen verkauft werden dürfen. Also das ist so die Rolle der Zentralbank und die Kunden des Gemüsemarktes, das wären dann eben wir Endverbraucher oder auch die Unternehmen, die sich dann eben zwischen unterschiedlichen Zahlungsdiensten und Zahlungslösungen entscheiden können. Ja, und vielleicht jetzt als letzten Punkt nochmal, um die Brücke zu bauen zu dem Zahlungssystem. Genauso wie eben auf dem Gemüsemarkt können dann auch Zahlungssysteme von so einer öffentlichen Infrastruktur und von Regeln profitieren. Ja, also eine wichtige Rolle der Zentralbank wird es beispielsweise sein, jetzt als Koordinator und auch als Katalysator für Innovationen im Bereich des digitalen Euros aufzutreten. Also es muss verhindert werden, das habe ich vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass jetzt jedes einzelne Unternehmen, jede einzelne Bank, jedes einzelne Fintech seine eigenen Insellösungen baut, um den Euro auf die Blockchain zu bringen. Und am Ende haben wir dann 10 verschiedene digitale Euros, die aber nicht interoperabel sind. Also das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Und genau da kann die Zentralbank eben helfen, ja, bei der Einigung auf gewisse technische Standards, beispielsweise Token-Standards, um eben sicherzustellen, dass wir nicht in einem total fragmentierten Zahlungssystem enden.
Ja, was ich noch interessant fand, war, dass eben auch die BIS hier wieder diese Option einer hybriden CBDC erwähnt oder hybride Architekturen für CBDCs, dem eben diese Public-Private Partnerships oder PPPs eine Rolle spielen. Also ich glaube, eine wichtige Designentscheidung bei CBDCs ist eben die Rolle von privatwirtschaftlichen Unternehmen und wie sie beteiligt werden bei der Implementierung der CBDC. Und ja, da wäre meine Frage jetzt eben, oder ja, meine Frage, ob ihr es präferieren würdet, die Gestaltung der CBDC voll in der Hand der Zentralbank zu lassen oder ob eben privatwirtschaftliche Unternehmen wie Banken involviert werden müssen, um die Zentralbank, die digitale Zentralbankwährung dann ja, auf die Straße zu bringen.
Also ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, bei einer CBDC tatsächlich auf so ein zweistufiges System zu gehen, wo wirklich die Banken auch Intermediäre sind und dementsprechend nicht aus dem System verdrängt werden. Die EZB hat auch ziemlich klar gemacht in ihren Publikationen, dass die nur eine CBDC einführen würde, wenn die Finanzmarktstabilität und auch die Rolle der Banken nicht substanziell gefährdet werde. Deswegen glaube ich, dass allein auch der Tenor unter Zentralbanken gerade so ist, wenn eine CBDC kommt, dann praktisch nur mit einer Rolle von Banken. Und du hast es angesprochen, Michael, es gibt ja auch die Möglichkeit von einer hybriden oder auch so einer synthetischen CBDC, wo dann praktisch zum Beispiel E-Geldanbieter oder Banken dann Zugang zum Zentralbankgeld hätten und dieses Geld dann an den Endkunden weitergeben. Und prinzipiell finde ich so einen hybriden Ansatz auch interessant. Allerdings ist es auch hier wahrscheinlich zu früh und kommt auch auf den Use Case an, welche Variante zu bevorzugen ist. Aber ich finde diese private und öffentliche Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig und ist dementsprechend auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr wichtiger und richtiger Schritt.
Ich finde, man muss da immer zwischen zwei Dingen unterscheiden und ihr wisst, dass mir das wichtig ist, aber ich glaube, hier ist ein guter Moment, um das auch nochmal zu erwähnen. Wenn wir über CBDC reden und über den digitalen Euro ganz allgemein oder den Euro auf der Blockchain, dann sind das erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Ja, und wo ich 100% bei euch bin, ist, dass wir, wenn es um den digitalen programmierbaren Euro geht, dass das nur durch eine Public-Private Partnership funktionieren kann. Das heißt, da hat die Zentralbank eine wichtige Rolle, das habe ich gerade beschrieben, als Regulator, Aufseher, zur Verfügung stellen von so einer grundlegenden Infrastruktur. Und der Privatsektor hat auch eine Rolle dabei, den Euro dann im Endeffekt auf der Blockchain anzubieten. Das ist mal der Euro auf der Blockchain, ja. Bei einer CBDC würde ich ein bisschen extremere Position einnehmen und sagen, da spielt der Privatsektor erstmal zumindest eine kleinere Rolle. Weil wir könnten uns auch vorstellen, dass eine CBDC erstmal einfach nur ein Substitut für Bargeld ist, ja, oder ja, ein Ersatz für Bargeld, der von der Zentralbank angeboten wird und der von der Zentralbank, um die Finanzmarktstabilität zu garantieren, auch in einer gewissen Art und Weise beschränkt ist. Also beispielsweise die Zentralbank sagt, ich gebe jetzt jedem Bürgern hier direkten Zugang zu meiner Bilanz, ihr dürft bei mir ein Konto halten, aber eben nur bis 3.000 Euro beispielsweise. Das wäre also jetzt der extreme Fall, wo die Zentralbank sagt, ich mache das komplett alleine, biete diese CBDC an, das ist einfach erstmal ein Konto für euch Bürger bei mir. Das ist total unabhängig davon, ob die Zentralbank dann trotzdem dabei mitarbeitet, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil die Zentralbank kann trotzdem sagen, liebe Banken, ich erarbeite mit euch gemeinsam einen Tokenstandard und sorge dafür, dass ihr den Euro auf die Blockchain bringen könnt, damit Unternehmen eben ihr Blockchain-Business auch an den Euro knüpfen können. Ja, das waren jetzt zwei extreme Szenarien, die ich beschrieben habe, aber ich finde, es ist immer wichtig, mal zu unterscheiden, dass es auf der einen Seite die CBDC gibt, das ist ein Service der Zentralbank für die Bürger in erster Linie mal, und auf der anderen Seite gibt es den digitalen programmierbaren Euro, der im Endeffekt höchstwahrscheinlich von der Privatwirtschaft angeboten wird.
Ja, aber nichtsdestotrotz beim Lesen, so jetzt vielleicht auch ein bisschen aus Beratersicht, habe ich mir halt schon gedacht, okay, es sind viele Statistiken dabei, es sind viele sehr fundamentale konzeptionelle Überlegungen dabei, aber nichtsdestotrotz hätte ich es halt charmanter gefunden, wenn halt ein bisschen mutiger vorangegangen wird. Ich meine, das extreme Gegenbeispiel ist hier Facebooks WhatsApp Pay, ja, die bounce und hauen sofort im Markt raus. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht die Aufgabe, das kann doch auch die Aufgabe der BIS sein, halt einfach zu bauen, zu lancieren, aber ich finde schon, dass wir in Europa so eine Denkerkultur haben und keine Macherkultur.
Das stimmt. Ich denke, das ist halt auch wirklich dem Mandat der Zentralbanken dann auch geschuldet oder auch der BIS, weil die BIS hat ja auch nicht die Rolle, sowas praktisch dann komplett einzuführen oder auch nicht das Mandat oder das Recht dafür, sondern praktisch den Dialog in dem Bereich zu fördern. Und auch aus Zentralbanksicht gibt es halt aktuell ziemlich viele Unklarheiten und halt auch Nebenwirkungen. Das heißt, allein die EZB hat ja das Mandat, Preisniveaustabilität, das heißt, sowas wäre dann eher so ein Nebenkriegsschauplatz, wenn man so will. Deswegen habe ich da auch ein gewisses Verständnis, dass man da wirklich jahrelang auch erstmal analysiert und alle Eventualitäten abwägt, bevor man was einführt. Aber ich denke, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige, dass man sich immer mit mehr Leuten austauscht, auch die bisher wichtige Impulse liefert. Und ich glaube, früher oder später wird man hier dann auch noch eine höhere Dynamik von Seiten der Zentralbanken, auch in Industrieländern sehen.
Ja, Michael, also ich teile deine Kritik zu 100%. Die Frage ist, ob das Kritik an der Zentralbank und an der BIS ist oder Kritik am Privatsektor, an den Unternehmen und an den Banken. Also die Frage ist, wer muss da jetzt aktiv werden? Und wahrscheinlich müssen alle aktiv werden. Und genau das ist ja auch so das Ziel oder der Gedanke hinter dem offenen Brief, den wir da veröffentlicht haben, dass es jetzt an der Zeit ist, sich da zusammenzusetzen. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt auch in den nächsten Monaten noch intensiver passieren wird. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema, denn es ist ja wirklich eine interessante Beobachtung, dass generell Länder, die ökonomisch gesehen am größten sind, ja, und am weitesten entwickelt sind, nicht unbedingt immer die besten und effizientesten Zahlungssysteme haben. Und die USA ist da nämlich ein Paradebeispiel, wo eben sehr viele Menschen noch keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang zum Finanzsystem haben, wo dann sehr viel noch mit Schecks gezahlt wird. Ja. Also da ist Nigeria mit M-Pesa deutlich weiter. Ja, das ist ja eigentlich verrückt, dass so ein Entwicklungsland da in der Hinsicht so viel weiter ist als die USA. Und ja, ich glaube, aus dem Grund ist es mal sehr interessant, einen Blick in die USA zu werfen, denn da geht es ja jetzt auch los. Da wird jetzt auch ganz öffentlich über den digitalen US-Dollar diskutiert.
Genau, Alex. Also auch der BIS Report hat wirklich gezeigt, dass auch in den USA noch einige Defizite es im Bereich Finanzmarkt oder auch Finanzmarktintegration, Inklusion gibt, die mir persönlich war nicht bekannt, dass die wirklich noch so groß sind. Deswegen finde ich dieses Projekt, was ich jetzt vorstelle, auch, ja, halte ich für besonders relevant. Und zwar geht es hier um das Digital Dollar Project. Und auch hier ist es wieder eine Private-Public Partnership oder es regt eine Private-Public Partnership an. Also auch hier sieht man, wo die Richtung hingeht. Und zwar ist das Ziel des Digital Dollar Projects, einen öffentlichen Diskurs zur CBDC zu fördern. Das heißt konkret ist in den USA vor allem die Federal Reserve bisher recht ruhig, wenn es um CBDC geht. Also die EZB, die Bank of England, auch die Bank of China hat jetzt ihre Stellungnahmen dazu veröffentlicht. Bei der EZB kommt noch mehr Ende des Jahres in einem Report. Aber die Fed war außer ein paar Papieren und ein paar Stellungnahmen vom Präsidenten hier für relativ zurückhaltend. Und da kommt jetzt eben Private Actor ins Spiel, nämlich die Digital Dollar Foundation, zusammen mit Accenture, die hier jetzt praktisch den öffentlichen Diskurs zu CBDC fördern wollen, auf der einen Seite, und zum anderen aber auch ein konkretes CBDC-Modell vorschlagen möchten, über das man dann mit allen Stakeholders, Zentralbanken etc. auch diskutieren kann. Warum ist es vielleicht in der Zentralbank erstmal wichtig oder potenziell wichtig, dort eine CBDC zu sehen? Das eine sind Punkte, die wir auch gerade schon adressiert haben, dass es wirklich in den USA noch einen recht hohen Anteil von Leuten gibt, die keinen Zugriff zu Finanzdienstleistungen haben, das heißt, die financially excluded sind. Und auch der Dollar jetzt immer mehr auch potenziell zumindest seine Rolle als Weltreservewährung verlieren könnte. Also wir haben jetzt zum Beispiel das DCEP-Projekt in China gesehen, wo viel darüber diskutiert wird, wird jetzt China auch im Bereich der Währung der wichtigste Akteur und verdrängt vielleicht hier die USA von Platz 1. Das ist ein ganz langer Weg, kann man, finde ich, gerade auch noch nicht sagen. Aber es gibt immer mehr Initiativen, die Verbreitung des Dollars ein bisschen verringern könnten. Und hier ist es eben dann die Motivation auch des Digital Dollar Project zu sagen, okay, wir wollen jetzt eine CBDC haben, die dann potenziell auch für Ausländer zugänglich oder die ziemlich sicher auch für Ausländer zugänglich ist, um dann auch die Rolle des Dollars als Weltreservewährung zu stärken. Also das ist so ein mittel- bis langfristiges Ziel, was die Digital Dollar Foundation aus einer CBDC in den USA sieht. Und das zweite ist auch, dass kritisiert wird, dass die aktuellen Transaktionen oder die Zahlungssysteme nicht effizient genug sind. Also dass die Transaktionsgeschwindigkeit häufig noch einfach viel zu lang dauert, dass die Transaktionskosten so hoch sind. Und auch das ist ein Punkt, wo man in der CBDC potenziell adressieren könnte. Also das sind so die wichtigsten Ziele, die hinter dem ganzen Projekt stehen. Und was ganz interessant ist, ist, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Weil das ist ein Ansatz, der ein bisschen anders ist als andere CBDC-Projekte. Und zwar möchte man wirklich physisch die Eigenschaften von physischem Bargeld in einer digitalen Welt imitieren. Das ist zumindest, was in dem White Paper gesagt wird, was wir auch gerne in den Shownotes dann noch verlinken. Und zwar soll diese Digital CBDC soll tokenbasiert sein. Und das ist wirklich interessant, weil die meisten CBDC-Projekte, die es aktuell gibt, die Prototypen, die es gibt, kontenbasiert sind. Das heißt, kontenbasiert, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wäre zum Beispiel, dass wir alle ein Konto bei der Zentralbank hätten. wie wir es aktuell bei der Bank haben, nur eben nicht bei der Bank im privaten Sektor, sondern bei der Zentralbank im öffentlichen Sektor. Und das Gegenstück dazu wäre ein tokenbasiertes System, dass wir nämlich die CBDCs praktisch digital in einer Wallet halten und die praktisch in Form von Token zirkulieren. Also unter Token, das ist ein recht breiter Containerbegriff für ziemlich alles, aber zum Beispiel ist Bargeld auch ein Token. Das heißt, wenn wir Bargeld heute transferieren, dann kann der Empfänger des Bargelds recht einfach beweisen, dass er dieses Bargeld besitzt, weil er diesen Euroschein oder diesen Dollarschein in dem Moment hält. Und das soll eben auch beim Digital Dollar Project bei diesem tokenbasierten CBDC der Fall sein, dass man recht einfach als Eigentümer des digitalen Dollars zeigen kann, okay, ich besitze diesen digitalen Dollar.
Und Jonas, eigentlich ist es doch nur konsequent, oder? Weil die in Schweden beispielsweise wird ja auch davon gesprochen, dass man eine CBDC entwickeln will als Ersatz für oder als Substitut für Bargeld, aber das Ganze ist kontenbasiert. Und ich glaube, wenn man wirklich konsequent sagt, wir wollen jetzt hier physisches Bargeld im digitalen Raum abbilden, dann bleibt doch eigentlich nur der tokenbasierte Weg, oder?
Absolut richtig, sehe ich genauso. Wenn man wirklich konsequent hier sein will, und auch in China ist ja dasselbe, sie wollen auch eigentlich das Bargeld digitalisieren, das heißt, auch hier müsste man eigentlich so eine Art tokenbasiertes System nehmen, aber soweit zumindest die Informationslage bisher der Fall ist, ist das eben nicht der Fall. Das bringt uns aber auch zu der zweiten wichtigen Eigenschaft, denn wenn man Bargeld emittieren möchte, müsste man eigentlich auch anonyme Zahlungen ermöglichen. Zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Also wir wissen da ja auch aus vergangenen Episoden, dass man in Deutschland bis zu 100.000 Euro anonym in Bargeld transferieren kann.
Ich glaube, es sind
10.000,
ja.
Oh, was habe ich gesagt?
Ja. 100.000 hast du gesagt, aber es sind 10.000.
Schön wäre es leider nicht so. Danke für die Verbesserung. Es sind 10.000 Euro. Und sowas müsste man ja in dem CBDC-System auch zumindest ähnlich abbilden können. Und hier wird es allerdings recht schnell, recht brisant, weil gerade ja vor allem diese Anti-Geldwäsche, Anti-Terror-Finanzierungsbewegung, alles muss KYC sein, sieht man auch bei Libra, dass hier wirklich ein sehr hoher Bedarf der Politik da ist, sich wirklich auszuweisen und das Know Your Customer-Prozedere zu befolgen. Und das widerspricht natürlich der Anonymität, weil ich kann mich nicht auf der einen Seite ausweisen und sagen, wer ich bin, und auf der anderen Seite führe ich dann anonyme Zahlungen durch. Also das ist so ein potenzieller Kritikpunkt, wo auch meiner Meinung nach die Digital Dollar Foundation noch nicht ganz weiß, wo die Reise hingehen soll und wie sehr anonym und privat die Transaktion am Ende wirklich sein sollte.
Ich glaube, so Privatsphäre ist generell doch ein ganz, ganz spannender Bereich, wenn es um CBDC geht. Und ich glaube, dass da auch technisch einfach sind wir da noch nicht ganz da, wo wir sein müssen, um das 100% zu implementieren. Also da gibt es ja jetzt in der Kryptographie die ganzen Zero-Knowledge-Proofs und verschiedene Technologien, die es also ermöglichen, wirklich komplett anonym zu transferieren. Ich meine, auch Bitcoin ist ja nicht anonym, sondern nur pseudonym. Und genau sowas muss, glaube ich, müsste dann auch in eine CBDC implementiert werden, um das wirklich 100% anonym zu machen. Das heißt, einerseits anonym gegenüber einem Intermediär wie einer Bank beispielsweise, aber auch anonym gegenüber der Zentralbank. Was ich so zum Thema Privatsphäre immer noch interessant finde und Anonymität ist so, wenn man mal diese verschiedenen CBDCs gegenüberstellt, an denen jetzt gerade gearbeitet wird oder die vorgeschlagen werden, China versus Europa versus USA, ja, dann hat man da ganz, ganz verschiedene Ansätze an Richtung Privatsphäre und Anonymität. Ja, in China ist es mehr oder weniger akzeptiert, dass man da weder sonderlich viel Schutz gegenüber dem Staat noch gegenüber Unternehmen hat, was Anonymität anbelangt. In Europa ist es so, dass man normalerweise sehr viel Schutz gegenüber privaten Unternehmen hat. Also wir haben da die DSGVO und so weiter, die uns Konsumenten extrem gegen Ausnutzung von Daten von Unternehmen schützt, aber eher weniger Schutz gegenüber dem Staat in Europa. Und in den USA ist es genau umgedreht. Da hat man eher weniger Schutz gegenüber Unternehmen, beziehungsweise die Bevölkerung ist auch sehr, sehr viel offener mit Daten zu teilen mit großen Unternehmen. Allerdings sehr, sehr viel Schutz gegenüber dem Staat. Also das ist da ja wirklich in der Verfassung auch festgehalten, dass es dann einen Schutzwall gegenüber dem Staat gibt, wenn es so um Anonymität und Privatheit geht. Das finde ich noch ein ganz, ganz interessanter Unterschied, diese verschiedenen Kulturen, die da herrschen.
Das finde ich wirklich einen spannenden Aspekt und da sieht man dann auch, wie praktisch Werte in einer Gesellschaft sich dann auch in so einem digitalen Geldsystem oder einer neuen Währung dann wahrscheinlich zukünftig auch widerspiegeln werden.
Genau.
Also ich glaube auch hier, Kryptographie bietet uns auch, die Blockchain-Technologie bietet uns tolle Tools, um auch wirklich hier anonyme Zahlungen durchführen zu können. Allerdings, wie du es auch gesagt hast, Zero-Knowledge-Proofs, Ring-Signaturen ist meiner Meinung nach gerade noch nicht marktreif, um wirklich im nächsten Jahr mit einer breiter Basis mit so einer CBDC dann implementiert zu werden. Allerdings reden wir hier ja auch wahrscheinlich von einem Zeithorizont, potenziell von größer 5 Jahren. Das heißt, auch hier wird sich im Bereich der Technologie noch einiges tun, bis wir tatsächlich vielleicht, wenn überhaupt, eine CBDC dann auch in den USA sehen werden.
Ja, genau, Jonas. Also da hast du ja absolut recht. Es ist ja noch gar nicht sicher, ob diese CBDC jemals kommen wird in den USA. Es ist ja so, dass es aktuell wirklich eine reine privatwirtschaftliche Initiative ist, die zwar fordert, dass sich da die Fed natürlich mit einbringt, aber aktuell ist es wirklich so, die Initiative kommt aus dem Privatsektor. Und ich habe ein Interview gesehen mit Daryl Duffy von der Stanford University, ist also wirklich einer der führenden Forscher im Bereich ja, Finance, aber auch jetzt digitale Währungen. Und seine Einschätzung war tatsächlich, dass die USA eventuell eher den Fokus sogar auf dieses FedNow-Zahlungssystem legt, das jetzt auch entwickelt wird. Das ist so ein Echtzeit-Zahlungssystem, das 2024, glaube ich, kommen soll und weniger auf eine CBDC. Also das bleibt wirklich spannend. Und deswegen, ja, was genau schlägt denn diese Dollar Foundation vor? Was wären denn jetzt so die nächsten Schritte, um Richtung dieser CBDC zu kommen?
Genau, also man ist wirklich sehr weit davon entfernt, wirklich eine CBDC konkret einzuführen. Also man ist hier wirklich gerade erst in den Kinderschuhen. Und die nächsten Schritte sind laut White Paper jetzt Use Cases zu bestimmen, also streng genommen dann zu analysieren, brauchen wir das? Lohnt sich eine CBDC wirklich? Wo kann sie sich lohnen? Vielleicht auch zu quantifizieren, wie hoch ist das Potenzial? Und dann auch Pilotprojekte durchzuführen. Also das ist so der wichtigste Schritt, den wir jetzt ja auch in einigen Ländern, wir hatten es vorhin dann ja schon mit der Eastern Caribbean Central Bank, dann wirklich auch zu sagen, okay, wir haben hier ein System, wir testen das und gucken uns an, wie das performt und entscheiden möglicherweise, wie es die Schweden auch gerade machen, im Nachhinein dann, ob wir sowas überhaupt brauchen.
Ja, noch eine Ergänzung zum Thema Time to Market oder eben Geschwindigkeit. Ist es ja jetzt fast meine Pflicht als Accenture-Mitarbeiter, hier auch unseren Point of View noch ein bisschen deutlicher zu machen. Ich habe dafür mal mit David Treat gesprochen, das ist unser Co-Lead unseres Blockchain-Business.
Man muss dazu vielleicht kurz sagen, dass Accenture als einer der Haupttreiber hinter der Digital Dollar Foundation steht. Also es ist mehr oder weniger eine Zusammenarbeit aus Accenture und dieser Foundation.
Ja. Ja, also Davids Meinung und damit eigentlich auch der Point of View von Accenture ist halt, dass man gerade, weil der US-Dollar halt die Reservewährung der Welt ist, es hier besser richtig macht, anstatt der Erste zu sein. Also in seinen Worten war es, it's important to get it right rather than be first. Und ja, seine Aussage war dann auch, das ist nichts, was man in Wochen hinkriegt. Und ich denke, nachdem wir da jetzt schon in Kanada, Singapur, Schweden und auch in Europa Mandate hatten, die David begleitet hat, ja, bündelt er da schon eine Expertise, auf die sich diese Aussagen stützen dürfen. Seht ihr das auch so, dass man beim digitalen Dollar besonders vorsichtig sein muss, eben weil es die Reservewährung der Welt ist?
Also Zentralbanken haben natürlich ein Reputationsrisiko, wenn jetzt irgendwie große Zentralbanken das implementieren und da stimmt irgendwas zum Beispiel nicht oder es hat negative Effekte, die nicht intendiert waren, dann ist natürlich eine Katastrophe und das wirkt sich negativ auf die Glaubwürdigkeit aus und es gibt, glaube ich, für die Zentralbank nichts Schlimmeres, als wenn die Zentralbank keine Glaubwürdigkeit hat, weil dann die ganzen Maßnahmen auch ineffizient werden und ineffektiv. Das heißt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und deswegen ist das ja auch so ein bisschen Wait-and-See-Approach, den die Zentralbanken auch die letzten Jahre so gefahren sind, mit sich andere CBDC-Projekte anzuschauen, vor allem in den industrialisierten Ländern, um dann zu entscheiden, ob das eine potenzielle Möglichkeit ist. Also ich denke, dass der Punkt auf jeden Fall legitim ist und dass man hier auch noch mehr Research betreiben muss.
Chris Giancarlo, der das Projekt ja federführend von Seiten der Digital Dollar Foundation treibt und führt, der hat das Ganze mit den Mondfahrtprogrammen der NASA in den 50ern und 60er Jahren verglichen. Also nur mal da so zu sehen, um was es da geht, ja, also wie kompliziert das Ganze auch ist. Und er hat eben gesagt, es gab damals auch verschiedene Programme, ja, bis hin zu Apollo 11 dann, was dann die Mondlandung war. Und man ist auf dem Weg dorthin oft gescheitert, man hat verschiedene Dinge getestet und genauso würde er das jetzt auch machen. Ja, er würde jetzt anfangen, würde Dinge testen. Sie sprechen ja auch in dem Paper von so einem Champions-Modell und eben vielen Satellitenmodellen, die man dann alle mal ausprobiert, schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht, um dann in 4, 5, 6 Jahren dann eben das Modell gefunden zu haben, das für den US-Dollar am besten funktioniert und damit dann an den Markt zu gehen. Ja gut, wir sind schon wieder gut fortgeschritten, was die Zeit anbelangt. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal in den letzten Teil und sprechen über unsere Fundstücke. Und ja, wer möchte anfangen? Michael, möchtest du vielleicht ganz kurz dein Fundstück der Woche teilen?
Gerne. Also als Wirtschaftsinformatiker bin ich immer noch dran, mich in die Grundlagen von Bitcoin und Blockchain, also in die Hardcore-Grundlagen sozusagen, einzuarbeiten. Und ein Buch, das inzwischen ins Deutsche übersetzt wurde, hat mir dabei oder hilft mir derzeit dabei. Es heißt Bitcoin und Blockchain, Grundlagen und Programmierung.
Andreas Antonopoulos, ja, einer der allerbesten Bitcoin-Erklärer und Bitcoin-OGs, die es gibt. Der hat auch ganz viele YouTube-Videos, also nach dem könnt ihr auch gerne mal googeln. Der ist wirklich, ich bin ein ganz großer Fan von ihm.
Genau, also wie du sagst, bekannter Tech-Experte, Unternehmer und wirklich einer der bekanntesten und anerkanntesten Influencer so in der Bitcoin-Szene. Ja, und er hat eben das Original Mastering Bitcoin geschrieben und das wurde jetzt eben ins Deutsche übersetzt, dieses Buch, das ich gerade empfohlen habe. Und da werden halt so Bitcoin-Basics wie Kryptographie, Stack-basierte Programmierung, Verschlüsselung und Hashing wirklich exzellent aufbereitet. Und ja, jeder, der dann halt mal wirklich in die technischen Grundlagen einsteigen will, was viele von uns und viele der Zuhörer müssen, ja, weil wir eher eine Management- oder eine Wirtschaftsperspektive drauf haben, ja, dem empfehle ich das.
Wobei man sagen muss, dass das schon relativ IT-lastig ist. Also da geht es ja auch wirklich ums Programmieren und so, vielleicht für diejenigen, die das jetzt hören. Also da, wenn ihr euch da durcharbeitet, dann wisst ihr wirklich Bescheid. Also dann habt ihr das Ganze verstanden und könnt auch die ein oder andere Sache tatsächlich programmieren. Jonas, was ist dein Fundstück?
Genau, wir haben heute sehr viel über das Digital Dollar Project gesprochen und hierbei auch hast du, Alex, vor allem auch viel über Chris Giancarlo erzählt, der ja mit der Leiter dieses Projekts ist und auch sehr viel Expertise im öffentlichen Sektor in den USA hat. Und deswegen ist mein Fundstück der Woche ein Podcast mit Chris Giancarlo im Podcast Unchained bei Laura Shin. Hier ist es so, dass Chris Giancarlo wirklich sehr, sehr gut erklärt, um was es in dem Projekt geht. Das heißt, wenn man sich jetzt vielleicht nicht durch das 50-Seiten-Whitepaper kämpfen möchte, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, effizient das Digital Dollar Project zu bekommen. Und auch hier adressiert er die Punkte, die wir auch angesprochen haben, zum Beispiel auf den Unterschied von Privatsphäre in zum Beispiel China, in der Eurozone, Europa und den USA, was für mich auch ein sehr spannender Aspekt war. Und er erklärt es sehr, sehr gut, wie auch du vorhin, Alex, gesagt hast, mit dem Raumfahrtbeispiel. Deswegen, das ist für mich eine absolute Empfehlung, die ich hier jedem mitgeben kann, der sich für das Digital Dollar Project interessiert.
Alles klar. Und mein Fundstück der Woche ist ein Kommentar von Sven Wagenknecht. Er ist Chefredakteur von BTC Echo. Das ist so das führende Medium in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wenn es um Thema, ja, vor allem Bitcoin, aber Kryptowährungen ganz allgemein geht. Und Jonas, das darf ich, glaube ich, erwähnen, ist da auch Gastschreiber. Jonas, du schreibst da, glaube ich, alle zwei Wochen, wenn ich richtig informiert bin, eine kleine Kolumne. Und ja, der Chefredakteur Sven Wagenknecht hat sich zum Wirecard-Skandal geäußert. Das ist ja ein Thema, das wir heute nicht besprochen haben, das ja aber jetzt in den letzten ein, zwei Wochen richtig ordentlich durch die Medien ging. Und warum mir dieser Beitrag von Sven Wagenknecht so gut gefällt, ist, er gibt mal eine etwas andere Perspektive auf die ganze Sache im Vergleich zu den vielen anderen Kommentaren, die man gelesen hat. Denn er geht an das Thema mal ran und überlegt sich, wie könnte denn Blockchain oder Distributed Ledger Technology dabei helfen, solche Skandale in Zukunft zu vermeiden. Ja, also es geht dabei darum, dass eben Blockchain-Technologie dabei hilft, Intermediäre zu umgehen und uns damit eben auch weniger abhängig von einzelnen Playern im Finanzsystem macht. Das ist ein Artikel und auch ein kurzes Video dazu. Und ja, ich fand einfach diese Perspektive mal interessant, um auf den Wirecard-Skandal zu schauen und auch uns zu überlegen, was können wir denn hinsichtlich digitaler Währungen und Blockchain aus dem Ganzen lernen. Wir packen euch wie immer alle Fundstücke in die Shownotes, gemeinsam mit vielen anderen Quellen, die wir heute besprochen haben. Ja, gibt es von eurer Seite noch wichtige Punkte, die wir besprechen sollten?
Ich hoffe, niemand hat Wirecard-Aktien bei uns.
Ja, das glaube ich fast, dass es nicht zutreffen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Wirecard-Aktien halten. Ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Schlussstrich. Wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Zuhören. Vielen Dank wie immer für eine gute Bewertung auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank, Jonas und Michael. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Sehr gerne. Ciao. Sehr gerne. Ciao.